das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Leiser und stiller ruhen Deutschlands Innenstädte in dieser Vorweihnachtszeit seit heute. Die meisten Geschäfte geschlossen, die Fußgängerzonen, in denen sich die Menschen sonst eine Woche vor dem Fest dicht drängeln. Zwar festlich geschmückt, aber nun fast menschenleer an Tag 1 des erneuten harten Lockdowns. Und damit willkommen zu den Tagesthemen. Warum die Regierungschefs von Bund und Ländern keine andere Möglichkeit mehr sahen, als diesen Weg zu beschließen, das zeigt ein Blick auf Deutschlands Intensivstationen. Zwar gibt es landesweit noch genügend Intensivbetten, aber wenn die Infektionszahlen nicht langsam wieder sinken, dann könnte selbst unser leistungsfähiges Gesundheitssystem an die Belastungsgrenze kommen. Und vor allem werden auch die Covid-19-Todesfallzahlen weiter steigen. Heute vermeldete das Robert-Koch-Institut 952 Tote. Auch wenn darin einige Nachmeldungen aus Sachsen vom Vortag enthalten sein könnten, ist das ein neuer Höchststand. Wie sie derzeit auf Deutschlands Intensivstation um das Leben ihrer Covid-19-Patienten kämpfen, berichtet eindrucksvoll unser Reporter Patrick Hühnerfeld.
Uniklinik Freiburg. Der Rettungshubschrauber bringt einen Corona-Patienten im Schneewittchensarg, einer speziellen Box, rundherum abgeschirmt, damit sich niemand während des Transports infiziert. Der Patient ist gerade mal Ende 40. Wenig später liegt er auf der Intensivstation von Viviane Zotzmann.
Auf drei.
Zu sechst drehen sie ihn auf den Bauch. Das ist die wichtigste Therapie bei einer schweren Covid-Erkrankung, die Bauchlagerung. Dabei muss der Patient gut gepolstert werden, denn er liegt so viele Stunden.
Auf der Rückseite der Lunge sammelt sich das Sekret, sammelt sich die Entzündung. Und die Lunge kann nicht gut heilen, wenn wir da dauerhaft drauf liegen. Und dadurch, dass man sie auf den Bauch dreht, werden die hinteren Anteile der Lunge belüftet und können so auch dann abheilen.
Jeden Tag einmal auf den Bauch und später wieder zurück. Ein enormer Aufwand für die Pflegenden. Bauchlagerung und künstliche Beatmung allein reichen bei vielen schwerkranken Covid-Patienten aber nicht aus. Sie würden sterben, gäbe es nicht die Möglichkeit, sie an eine künstliche Lunge anzuschließen, eine ECMO. Unter OP-Bedingungen auf der Intensivstation. Über Plastikschläuche wird sie angeschlossen, um dann die Lunge des Patienten zu ersetzen. Jetzt fließt das Blut des Patienten in die Maschine.
Der Druck geht runter.
In den großen Kammern gibt es Kohlendioxid ab und nimmt Sauerstoff auf. Dann wird es zurück in den Patienten gepumpt.
Für Patienten, die so schlecht sind, gibt es nicht mehr viele Optionen. Das ist die letzte Pumpkarte, die wir ziehen können.
Die therapeutischen Möglichkeiten sind ernüchternd. Wir geben Sauerstoff, wir haben die ECMO, aber die gibt nur Zeit. Heilen muss der Körper selber und heilen müssen die Lungen selber. Wir haben kein Mittel, womit wir Corona therapieren können.
In den Medikamentenschränken keine Wundermittel gegen Corona. Remdesivir, einer der großen Hoffnungsträger bis in den Sommer hinein, mittlerweile eine Enttäuschung. Wie so viele andere Medikamente, die seit dem Frühjahr gegen Corona eingesetzt wurden.
Das Arsenal von antiviralen Substanzen gegen SARS-CoV-2 ist bisher recht armselig. Dass wir das Virus wirklich mit großem Erfolg behandeln könnten bei Infizierten, das kann man, glaube ich, bisher nicht behaupten.
Ja, im Vergleich zu den Hoffnungen, die man initial hatte, mehrere Medikamente, die im Reagenzglas wirken sollen, ist es sehr ernüchternd. Einerseits enttäuschend, andererseits gut, dass wir es wissen.
Auf den Intensivstationen bekommen die Patienten Dexamethason, ein altbekanntes entzündungshemmendes Cortisonpräparat. Eines der wenigen Mittel, die die Sterblichkeit bei einem schweren Verlauf senken sollen. Knapp ein Jahr kennen die Mediziner nun das neuartige Coronavirus, aber die Überlebenschancen bei einer schweren Covid-Erkrankung sind noch immer schlecht.
Jeder Zweite an der Beatmung in Deutschland stirbt. Für viele ist das eine abstrakte Zahl. Und diese Leugner, ich weiß nicht, die können sich das wohl nicht vorstellen oder nicht reinversetzen. Aber hinter jedem dieser Zahl steckt ein Mensch.
Jetzt in der zweiten Welle haben sich auch viele junge Menschen infiziert. Jung und gesund. Leider keine Garantie für einen harmlosen Verlauf der Erkrankung.
Das ist ein junger Mann, 45 Jahre, mit einem wirklich schwersten Verlauf. Das ist ein Paradebeispiel dafür, dass ein junger, gesunder Mann ohne wesentliche Vorerkrankung von Covid-19 wirklich an den Rand des Todes gebracht werden kann.
Noch können sie in Freiburg um das Leben jedes Covid-Patienten kämpfen. Die Zeit nach Weihnachten aber könnte zum Albtraum für die Intensivteams werden.
Die Intensivstationen, sie sind wirklich am Limit. Das muss man ganz klar sagen. Wir sehen die Intensivzahlen, wir sehen, wir haben noch freie Betten, aber wir haben jeden Tag eine Zunahme. Die Patienten liegen ewig, die liegen Wochen, die liegen Monate und die Kapazitäten sind übermorgen nicht einfach frei.
Wir müssen es irgendwie hinkriegen. Wir können ja nicht sagen, mehr geht nicht mehr, hier ist das Ende. Die Option gibt es ja nicht. Die gibt es nicht. Wir müssen irgendwie weitermachen, das ist ganz klar.
Und so bereitet Philipp Schmidt ein frisches Intensivbett vor. Gerade erst ist der Raum frei geworden. Der nächste Covid-Patient ist bereits angemeldet. Der Hubschrauber wird ihn holen aus einem kleineren Krankenhaus, das bereits überlastet ist und keine Intensivpatienten mehr aufnehmen kann. Und die zweite Corona-Welle ist längst noch nicht gebrochen.
Und eine Langversion dieser Reportage können Sie ab sofort in der ARD-Mediathek sehen. Die 7-Tage-Inzidenz, also wie viele Menschen sich pro Woche auf 100.000 Einwohner gesehen infizieren, die steigt in Deutschland derzeit. Im Moment liegt sie bei 180 Fällen pro 100.000 Einwohner. Und am meisten betroffen ist Sachsen, vor allem der Osten und der Süden des Freistaats. Im Erzgebirgskreis zum Beispiel liegt die Inzidenz mit 550 mehr als dreimal so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Entsprechend angespannt ist auch die Lage in den Krankenhäusern dort. Und darüber habe ich am Abend mit Gregor Hilger gesprochen, dem leitenden Chefarzt des Klinikums in Stolberg-Erzgebirge. Guten Abend, Herr Hilger.
Guten Abend.
Die Lage in Ihrer Region insgesamt ist dramatisch. Wie angespannt ist sie denn in Ihrem Krankenhaus?
Also in unserem Krankenhaus ist es wie in ganz Südwestsachsen. Wir haben die Stationen voll belegt. Und auch die ITS ist voll belegt. Wir mussten Stationen aus Personalmangel schließen. Wir haben Stationen zusammengelegt, um die Patienten auf den Normalstationen und ITS ordentlich versorgen zu können.
Mit ITS meinen Sie Intensivstationen. Und was ist dabei Ihre größte Sorge?
Jawohl. Die größte Sorge ist, dass weiter Personal ausfällt. Wir haben also in ca. 40% unseres Personals, vor allem im Pflegedienst und im Funktionsdienst, ist ausgefallen. Es ist an Covid-19 erkrankt und steht so für die Versorgung der Patienten nicht zur Verfügung. Und wenn dieses Personal weiter erkrankt, dann kommen wir in noch größere Versorgungsprobleme, als wir sie jetzt schon haben. Und wenn gleichzeitig natürlich auch die Patientenzahlen noch steigen, vor allem an Covid-19, denn die normalen Notfallpatienten haben wir ja auch noch, dann wird es eng mit der Versorgung und das an sich schon über lange Zeit jetzt gestresste Personal wird dann irgendwann natürlich auch noch dekompensieren.
Und angesichts dieser Aussicht hat ein Kollege von Ihnen in Zittau, der soll sogar gestern von Triage in seinem Haus gesprochen haben, also der Abwägung, welche Patienten dann notfalls überhaupt noch behandelt werden könnten, droht das dann tatsächlich?
Also momentan sind wir Gott sei Dank noch in der Lage, durch die Organisation in der Region das zu verhindern. Das heißt, es ist tatsächlich jetzt schon so, dass einzelne Kliniken immer wieder an ihre Grenzen kommen, also Patienten nicht adäquat behandeln können, die Intensivstationen voll sind. Aber das regionale Organisationszentrum Chemnitz organisiert dann nach Rücksprache, wohin die Patienten in der Region verlegt werden können, damit sie auf die Intensivstation kommen und dort adäquat behandelt werden. Wenn natürlich in der Region und auch überregional diese Verlegungen nicht mehr möglich sind, dann droht tatsächlich das, was wir als Ärzte auf jeden Fall vermeiden wollen, dass wir aussortieren müssen und sagen müssen, diese Patienten, die eigentlich einer dringenden intensivmedizinischen Betreuung oder auch stationären Betreuung bedürfen, die müssen dann eben zum Teil oder können zum Teil nicht behandelt werden.
Bereiten Sie denn so ein Triage-Szenario jetzt vor? Und nach welchen Kriterien würden Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen denn dann vorgehen und aussortieren?
Also Triage an sich wird natürlich eigentlich prinzipiell ja schon jetzt durchgeführt. Das heißt, in der Notaufnahme muss ja immer entschieden werden, welcher Patient vorrangig therapiert wird und welcher zweitrangig. Auch bei großen Massenunfällen wird das passieren. Das heißt, ein gewisses Training gibt es. Es wird letztendlich immer eine individuelle Entscheidung der Ist-Situation sein, wenn man gezwungen wird, eine Triage durchzuführen und zu entscheiden, welcher Patient behandelt wird oder nicht. Das heißt, Es wird schwierig und wird letztendlich den Fachgesellschaften, vor allem der anästhesiologischen Gesellschaft, sicher obliegen, dort Vorgaben bzw. Empfehlungen zu geben, weil Vorgaben sind sicher schwierig.
Würden Sie sich denn Empfehlungen oder genauere Leitplanken von der Politik auch wünschen dabei?
Es ist ja ein fachliches Thema und ich denke, dass hier vor allem wirklich die Fachgesellschaften gefordert sind, Empfehlungen zu geben, inwieweit dann die Politik das umsetzt oder mit den Fachgesellschaften beschließt, ist eine eigene Frage. Aber ich persönlich denke, dass das Problem durch, wenn man zu enge Rahmenbedingungen vorgibt, nicht gelöst ist, weil wir eben individuell entscheiden müssen. Wir müssen schauen, was haben wir gerade für Patienten, was haben die für eine Situation, was für Erkrankungen sind es. Es geht ja nicht nur um Covid-Patienten, sondern auch um andere Patienten.
Wenn die Zahlen aber weiter steigen und es steht Weihnachten vor der Tür, mit welchen Gefühlen blicken Sie dann auf diese Feiertage?
Also da ja die Patienten erst 2 bis 3 Wochen später in den Kliniken landen, ist es also bei der Entwicklung hier in der Region vorprogrammiert, dass für die Kliniken die Feiertage bis Anfang Januar hinein sehr schwierig werden, weil es zu erwarten ist, dass die Fallzahlen in dieser Zeit definitiv weiter steigen in den Kliniken. Und natürlich auch, dass Personal entsprechend belastet wird.
Glauben Sie, dass die Personaldecke, wenn man das so beschreiben möchte, das hält?
Wir werden und müssen es versuchen. Es wird sicher auch passieren, dass, und das ist jetzt schon der Fall, dass Urlauber aus dem Urlaub zurückgeholt werden. Wir werden also versuchen, mit allen Mitteln die Notfallversorgung aufrechtzuerhalten und natürlich auch die Versorgung von an Covid-Erkrankten. Und es ist zu hoffen.
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team alles Gute. Gregor Hilger, der Leitner Arzt, Chefarzt des Kreiskrankenhauses Stolberg in Sachsen. Vielen Dank für Ihre Schilderungen.
Dankeschön. Guten Abend, Herr Zamperoni.
Und dazu jetzt die Meinung vom ARD-Chefredakteur Reinhard Becker am ersten Tag des neuen harten Lockdowns.
952 Tote, 952 Menschen, Freunde, Bekannte und Verwandte. Rein rechnerisch stirbt damit etwa alle 1,5 Minuten ein Corona-positiver Mensch. Diese Rekordzahl am ersten Tag des bundesweiten Lockdown ist der beste Beleg für dessen Sinnhaftigkeit. Die Bilder aus der Uniklinik Freiburg, die dramatischen Zahlen aus Sachsen, wir haben es gerade gesehen, zeigen, es ist schon 11:55. Wir stehen vor einem medizinischen Notstand. Wer also jetzt noch jammert, lamentiert oder gar querdenkt, hat jeglichen Durchblick verloren. Kleinlicher Streit über unterschiedliche Regelungen, über Ausnahmetatbestände, über politische Versäumnisse, all das ist derzeit nicht wichtig. Auch die Frage, warum der Lockdown nicht gleich am Montag begonnen hat, sondern erst heute, ist das Reden über die berühmte vergossene Milch. Gleichwohl war es ärgerlich. Diese 2-tägige Einkaufstorschlusspanik hätte es nicht geben dürfen. Da fehlte den Politikern einmal mehr der Mumm. Aber sei's drum. Jeder hat jetzt die Chance, in sich zu gehen und über sein Verhalten nachzudenken. Es gibt doch frohe, Hoffnung machende Botschaften in diesen Tagen. Für die Gläubigen ist es sicherlich das Weihnachtsevangelium. Allen anderen könnte ein altbekannter Satz helfen. Wir schaffen das. Dieser viel zitierte und oft geschmähte Satz beinhaltet das, worauf es jetzt ankommt. Zuversicht verbreiten, nach vorne blicken. In Krisenzeiten, sagt man, zeigt eine Gemeinschaft, was in ihr steckt. Also, auf geht's, wir schaffen das, besiegen das Virus und helfen denen, die es nötig haben. Ob wir die Mehrwertsteuerregelung verlängern, einen Corona-Soli einführen oder große Vermögen besteuern, was nötig ist, soll gemacht werden. Helfen und füreinander da sein. Das nennt man übrigens Solidarität.
Die Meinung von Reinhard Becker. Und heute Abend hat die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit mitgeteilt, dass die Corona-Impfungen in Deutschland voraussichtlich direkt nach Weihnachten am 27. Dezember beginnen sollen. Sie ist eine der Frauen, die den Protest gegen Machthaber Lukaschenko in Belarus anführen. Und sie ist diejenige, die die Repression seines Regimes ganz besonders zu spüren bekommt. Maria Kolesnikova sitzt nun schon seit dem 8. September in Haft. Und so konnte sie heute nicht in Brüssel sein, um zusammen mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern den Sacharow-Menschenrechtspreis des Europäischen Parlaments entgegenzunehmen. Stellvertretend für die demokratische Oppositionbewegung in Belarus. Ina Ruck.
Als alles vorbei ist, stellen sie sich auf vor dem Europaparlament, den Preis unterm Arm, und dann erklingt der Schlachtruf der belarussischen Opposition mitten in Brüssel. Wir glauben dran, wir können es, wir werden siegen. Für eine von ihnen ist dieser Tag besonders emotional. Sie hat bei der Preisverleihung ihre Schwester Maria vertreten, denn Maria Kolesnikova sitzt im Gefängnis. Für uns ist das sehr schwer. Heute bei der Preisverleihung musste ich weinen, denn das wäre Marias Platz gewesen, aber sie kann nicht hier sein. Natürlich fühle ich jetzt Stolz und auch Freude darüber, dass meine Schwester diesen Preis bekommt. In diesem Gefängnis sitzt Maria Kolesnikova seit September. Im ganzen Land sind Menschen in Haft, nur weil sie auf Demos waren. Woche für Woche werden Hunderte festgenommen, manche für Tage, andere für Monate. Erik Schimkus saß 12 Tage im November. Er ist Musiker, spielt Kontrabass in einem Orchester. Nach der Festnahme hätten sie ihn mit Knüppeln geschlagen, sagt er. Und dann haben sie mir so ein Zeichen ins Gesicht gemalt, mit Textmarker. Viele bekamen das, es gab verschiedene Farben. Erst später hat er begriffen, was die Zeichen bedeuten, wer wie stark geschlagen werden soll, gegen wen ein Strafverfahren eröffnet wird. Es ist eine schwierige Zeit, sagt Erik, allein schaffen wir das nicht. Das Wirksamste wären jetzt harte Wirtschaftssanktionen aus Europa. Ich bin selbst bereit, die auszuhalten. Und ich kenne viele Leute, die so denken, die auf Wohlstand verzichten würden, damit sich endlich etwas ändert. Bilder wie diese erschütterten im Sommer die Welt. Folgen brutaler Gewalt in den Gefängnissen. Auch für deren Aufklärung braucht es internationale Hilfe, sagt die Menschenrechtlerin Viktoria Fjodorova. Es gibt nur einen Weg, damit all die Opfer nicht umsonst gebracht wurden: Neuwahlen und die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Alles andere wird das Volk nicht verzeihen. Erik Schimkus sagt, er sei trotz allem froh, in dieser Zeit zu leben, weil sie historisch sei. Und er ist sehr stolz auf den Sacharow-Preis. Ja, und ich denke, dass ein kleines Stückchen dieses Preises vielleicht auch mir gehört. Die Demos organisieren sie jetzt dezentral in Stadtvierteln und Wohnblocks. Auch für das kommende Wochenende sind Proteste geplant.
Im Januar wird es 6 Jahre her sein, dass Menschen in Frankreich und in aller Welt Charlie waren, um so die 17 Menschen zu betrauern, die islamistische Attentäter beim Überfall auf die Redaktion des Satire-Magazins Charlie Hebdo und auf einen jüdischen Supermarkt getötet hatten. Millionen Menschen gingen damals gegen Terrorismus und für Meinungsfreiheit auf die Straße. Nun standen 11 Menschen vor Gericht, die bei den Vorbereitungen der Anschläge geholfen haben sollen. Und auch wenn es nun ein Urteil gibt, bleiben für die Hinterbliebenen der Opfer viele Fragen offen. Friederike Hofmann.
Die Brille ihres Mannes liegt noch immer auf ihrem Schreibtisch. Überall in der Wohnung von Maryse Wolanski Erinnerungen. Auch fast 6 Jahre danach hat ihr Schmerz nicht nachgelassen. Für mich nicht. Der Schmerz bleibt immer gleich. Und das wird sich auch nicht ändern. 43 Jahre lang waren Maryse und Georges Wolanski verheiratet. Eine innige Beziehung. Sie die Journalistin, er der Karikaturist bei Charlie Hebdo. Er war bei der Redaktionssitzung am 7. Januar 2015 dabei, als 2 Islamisten schwer bewaffnet in die Redaktion eindrangen. Er wurde brutal ermordet, genauso wie 11 andere Menschen. 2 Tage lang waren die Terroristen auf der Flucht. Ein weiterer Attentäter nahm Geiseln in einem jüdischen Supermarkt, tötete insgesamt 5 Menschen. Alle 3 Attentäter wurden damals von der Polizei erschossen. Heute wurden 14 Unterstützer der Terroristen schuldig gesprochen. Sie hatten etwa Waffen oder Geld beschafft. Die Schuldsprüche reichen von 4 Jahren bis lebenslänglich. Bei 7 Angeklagten sah das Gericht einen terroristischen Hintergrund als erwiesen an, bei den anderen nicht.
On leur a demandé Man hat sie gefragt, Waffen zu kaufen. Also haben sie das gemacht. Man hat sie gefragt, ein Auto zu klauen. Also haben sie das gemacht, um selbst ein Auto zu bekommen oder ein Motorrad. Sie haben keine Fragen gestellt, waren einfach nur gleichgültig. Maryse Wolanski war eine der 200 Nebenkläger im Prozess. Sie versuchte so oft wie möglich dabei zu sein, aber es war für sie belastend. Wegen der Bilder der Attentate, die gezeigt wurden, und wegen der Aussagen der Angeklagten. Der Prozess war Gift für mich, wegen der Dinge, die ich dort gehört habe und weil die Albträume zurückkamen. Ich wollte daher unbedingt, dass der Prozess zu Ende geht. 3 Monate waren sehr lang. Während des Prozesses wurde Frankreich erneut von islamistischem Terror erschüttert. Erst der brutale Mord am Lehrer Samuel Paty, dann die Attentate in der Kirche in Nizza. Ein Gesetz gegen Islamismus ist in Arbeit. Es wird intensiv diskutiert, wie solche Taten künftig verhindert werden können. Es gibt heute genauso wie damals Menschen, die solche Taten begehen können. Wir wissen das. Wir haben das in letzter Zeit gerade wieder gesehen. Es ist noch viel Arbeit zu tun. Für Maryse Wolanski ist der Prozess nun vorbei. Aber dieses Kapitel in ihrem Leben, sagt sie, wird für sie niemals abgeschlossen sein.
Über die Bewaffnung von Bundeswehrdrohnen ist ein Streit in der SPD entbrannt und damit auch in der Koalition. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Linda Zervakis.
Die SPD-Fraktion hat bei dem Thema eine Kehrtwende vollzogen. Ursprünglich sollte sie gestern darüber entscheiden, ob die Bundeswehr ihre Drohnen mit Waffen ausstatten kann. Der Beschluss wurde aber vertagt und soll nun nicht mehr vor der nächsten Bundestagswahl fallen. Daraufhin legte der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Felgentreu sein Amt nieder. Er ist für die Bewaffnung. Mehrere Wirtschaftsinstitute haben ihre Konjunkturprognosen für das kommende Jahr gesenkt. Die Ökonomen gehen von einem geringeren Wachstum aus als bisher gedacht. Mehr dazu von Markus Görne aus der Frankfurter Börse.
Die Erholung der deutschen Wirtschaft wird sich verzögern und sie wird wohl weniger stark ausfallen als zuletzt erwartet. Waren die Experten am Münchner IFO-Institut nach dem Einbruch dieses Jahr von einem Wirtschaftswachstum von 5,1% für 2021 ausgegangen, werden es nun wohl nur noch maximal 4,2%. Das bedeutet auch, dass das Vorkrisenniveau im kommenden Jahr nicht erreicht wird. Dabei ist diese Prognose des IFO-Institutes noch optimistisch, denn die Folgen des seit heute geltenden Lockdowns sind darin noch gar nicht berücksichtigt. Denn von dem sind vor allem Gastronomie, die Kulturbranche sowie der Einzelhandel in den Innenstädten betroffen.
Die Bundesregierung will die Rechte von Verbrauchern bei Verträgen für Handys, Fitnessstudios und Energieversorgern stärken. Das Kabinett brachte einen Gesetzentwurf auf den Weg, der Laufzeiten und Kündigungsfristen verkürzen soll. Außerdem sollen die Anbieter verpflichtet werden, rechtzeitig vor einer automatischen Vertragsverlängerung auf die Kündigungsmöglichkeit hinzuweisen. Strom- und Gasverträge dürfen nach dem Entwurf nicht mehr am Telefon abgeschlossen werden, sondern nur noch schriftlich. Der Chorleiter Gotthilf Fischer ist im Alter von 92 Jahren gestorben, wie seine Managerin mitteilte, bereits am Freitag. Bekannt wurde Fischer als Leiter großer Chöre. Hier Bilder seines ersten großen Fernsehauftritts 1963. Bei der Fußball-WM 1974 in Deutschland führte Fischer durch die Abschiedsfeier. Es folgten Auftritte in der ganzen Welt. Die Fischerchöre sangen im Petersdom beim Papst oder vor den Pyramiden in Ägypten.
Auch für Sie ist der heute beginnende harte Lockdown ein tiefer Einschnitt für die Friseurinnen und Friseure, denen nun, da die Salons schließen müssen, beträchtliche Einnahmen im Weihnachtsgeschäft wegbrechen. Doch nicht nur in Deutschland, auch anderswo leiden die Haarkünstlerinnen und Künstler, selbst in den Läden, die eine Institution und Kult sind, so wie das Astor Place in New York. 50 Coiffeure aus 40 Ländern haben hier vor der Krise gearbeitet, dann kam Corona und das aus. Doch nun die Rettung. Christiane Meyer erzählt eine Corona-Geschichte mit zumindest vorläufigem Happy End.
New Yorks bekanntester Friseursalon Astor hier im East Village. Eine Ikone seit 80 Jahren, tolerant, schrill und vielsprachig. Wir sind die United Nations. Es muss nicht in der 42. Straße sein. Sie kommen aus der ganzen Welt hierher. Steve arbeitet hier jeden Tag, 7 Tage die Woche und er liebt es. Der Verdienst war immer gut, die Stimmung auch. Aber jetzt ist alles anders. Wegen Covid ist die Stadt leer, die Kundschaft spärlicher. Der Laden, in der 3. Generation von der gleichen Familie geführt, macht Minus. An manchen Tagen gab es so wenig zu tun, dass die Eigentümer, 2 Brüder, beschlossen aufzugeben. Wir wären noch ein paar Jahre geblieben, aber wegen Covid gehen wir früher. In den 80er Jahren standen sie hier Schlange für einen schnellen, vor allem modernen Haarschnitt. Der größte Haarsalon New Yorks und vielleicht Amerikas war der Szeneplatz, wo man gesehen werden musste. Al Pacino, John Kennedy Jr., Kevin Bacon, Susan Sarandon, Keith Haring, Matt Dillon und der junge Alec Baldwin. Sie alle kamen vorbei, um ihren Kopf in Form bringen zu lassen. Von Anfang an dabei Mike Saviello. Vor 37 Jahren hat er hier angefangen. Über die Jahre hat Mike im Hinterzimmer ein neues Hobby gefunden. Er malt für prominente Kunden. Dabei waren Robert De Niro, J-Lo und auch der Bürgermeister von New York. Der half am Ende sogar mit, neue Investoren zu finden, um den Laden zu retten. Es war ein Prozess. Wir haben die alten Besitzer rausgekauft, jetzt haben wir neue und ich bin der Manager. Auch wenn die Kunden derzeit spärlich sind, glauben die neuen Investoren an bessere Zeiten. Wir haben 45 Jobs gerettet, gute Jobs von Künstlern, die uns gut aussehen lassen und gut fühlen lassen und die gerade etwas Hilfe brauchen. Für Mike, den malenden Manager, geht es also weiter. Und auch Steves Job ist gerettet. Fast eine Weihnachtsgeschichte. Wir müssen diesen Ort nicht nur für New York retten, sondern für die ganze Welt. Aber ob Astor Hare je zu altem Glanz zurückfindet, ist noch nicht ausgemacht.
Und wir bringen zum Schluss noch etwas musikalischen Glanz in unser Studio. Mit den Proben Daniel Barenboims und seines West Eastern Divan Orchesters. Die werden nämlich morgen zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven Werke des Meisters spielen. Unter anderem, nicht ganz unpassend in diesem Jahr, auch die 5., genannt die Schicksalssinfonie. Publikum wird es in der Bonner Oper natürlich nicht geben, aber Sie können das Jubiläumskonzert trotzdem erleben ab 20.15 Uhr live bei Dreisat. Und damit sind wir bei unserem Maestro der Meteorologie, der mit Beethoven etwas gemeinsam hat, nämlich, dass auch er in Bonn geboren wurde, Sven.
Ja, Gemeinsamkeiten mit Beethoven machen einen prinzipiell glücklich, auch wenn es einen kleinen Bedeutungsunterschied zwischen ihm und mir gibt. Aber ich will heute mein Bestes geben in Sachen Meteorologie und in Sachen mal in die Sterne gucken. Stefan Seib hat fotografiert. Wenn Sie sich das hier angucken, dieses Bild, dann muss man im ersten Moment ein bisschen überlegen, was da los. Ich helfe ein bisschen. Hier unten sehen Sie die Mondsichel, die untergeht. Wichtig ist das hier. Dieser Punkt, das ist der Planet Jupiter. Und jetzt müssen Sie möglicherweise ein bisschen hinrennen zum Fernseher. Dann sehen Sie den zweiten Punkt, diesen da. Das ist der Saturn. Und die sind ganz schön nah zusammen. Und alle 20 Jahre gibt es eine Konjunktion. Jupiter braucht immer 12 Jahre, um einmal um die Sonne rumzukommen. Und der Saturn 30. Und in den nächsten Nächten kommt das hier mehr und mehr zusammen. Das sind also verschiedene Tage. Wir haben das hier mal abgebildet auf einem Bild. Stefan Seib hat mir da geholfen. Und Sie sehen, am 21. kommen die beiden sich so nah, dass es quasi wirkt, also auf der Linie, quasi wirkt wie ein großer Stern von Bethlehem, den wir da zu sehen bekommen. Trotzdem sind sie 733 Millionen Kilometer auseinander. Wer es verpasst, in 60 Jahren am 15. März 2080 kommen sie sich wieder so nah. Wir kommen zum Wetter und da sieht man in der kommenden Nacht von Westen hier eine Front reinkommen. Es wird ein bisschen regnen von Hessen bis Bayern und Baden-Württemberg. Teils dichter Nebel, im Osten ist das weniger mit dem Nebel. Die Front marschiert dann weiter. In der Nordhälfte gibt es auch im Osten ein paar Tropfen. Im Süden kommt kaum etwas davon an und später reißt es dann im Westen auch allmählich wieder auf. Temperaturen morgen früh dort, also im Westen, weiterhin ganz schön warm für diese Jahreszeit, 6 bis 10 Grad. Wieder in Bayern Werte um 0 Grad. Morgen dann am Nachmittag geht das Thermometer in der Westhälfte und am Rhein hier insbesondere wieder rauf auf 12, 13 Grad. In Bayern etwas kühler, 1 bis 7 Grad, direkt am Alpenrand auch mal bis zu 10. Die 2 Folgetage hochdruckgemäß, also es kommt ein Hoch, da gibt es Nebel, Hochnebel und Sonnenschein. Am Samstag viel davon und dann örtlich bis 14 Grad.
Maestro Sven Witteus, wie immer, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit der Fußball-Bundesliga. 12. Spieltag, 2. Teil. Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.